Schönen guten Abend auch von meiner Seite. In der letzten Woche, da war ich in Thüringen zu einer Vortragsreihe. Das wurde von einem Ukrainer 1:1 übersetzt. Ich bin dankbar, dass das heute nicht nötig ist, dass ihr Sächsisch versteht. Ich bin ja schon zum dritten Mal hier, sonst hättet ihr mich ja nicht nochmal eingeladen. Also ich bin gebeten worden, dass ich mal noch was zu mir persönlich sage. Ich merke immer, die Frauen interessieren sich meist für die Familie und die Männer für den Job. Und da will ich gleich in dieser Aufteilung anfangen. Also ich bin verheiratet, ja, wir haben 5 Kinder und 10 Enkelkinder, leben jetzt seit Frühjahr im Vogtland, haben uns also etwas verkleinert und sind sehr dankbar, dass wir also dort jetzt in einem Seniorenhaushalt leben können. Kinder sind alle aus dem Haus, sind verheiratet und vom Job her ist es so, dass ich also Vorträge mache. Vom Beruf her bin ich Evangelist, manche sagen auch Missionar dazu. Ich arbeite als Musiker und habe seit 2005 jede Woche auf Radio Erzgebirge eine Sendung, wo ich also dann auf so einen Dudel-Radiosender versuchen kann, den Menschen auch was vom Herrn Jesus zu erzählen. Und nebenbei darf ich noch ein kleines Missionswerk leiten, was mir auch ganz viel Freude macht. Also vielleicht im Schnelldurchlauf, ich rede nicht so gerne von mir, ich rede lieber von dem, was in der Bibel steht und darum soll es ja jetzt auch gehen. Gestolpert, nicht gesucht und doch gefunden steht ja als Thema heute Abend drüber. Und ich muss feststellen, die Sehnsucht nach Glück, das scheint vermutlich der stärkste menschliche Trieb überhaupt zu sein, den ich so beobachte. Bei den einen ist Geld verdienen, bei den anderen ist es Karriere machen. Ehe und Familienglück, Eigenheim und Frieden daheim, jeder formuliert das anders. In irgendeiner Gestalt ist jeder auf der Suche nach Glück. Ich war auch schon ein paar Mal im Knast, also um dort Konzerte zu spielen. Und da habe ich auch keinen einzigen gefunden, der mir gesagt hätte, ich will unter allen Umständen unglücklich werden. Jeder sucht in seiner Situation, wo er sein Leben geparkt hat, das Glück. Und dieser Glückssuchtrieb, der ist so stark, dass jemand, wenn er an einem beglückenden Ziel angekommen ist und es genießt, sich schon nach dem nächsten Glücksziel umschaut. Goethes Faust hatte sein Ziel erreicht und da heißt es, und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Also ich komme am Ziel an, ich genieße es vielleicht sogar und dann verschmacht ich schon nach Begierde nach dem nächsten Ziel. So sind wir gestrickt, so sind wir angelegt und so verändert sich das Glück andauernd. Es ist uns immer sozusagen eine Nasenlänge voraus. Es ist nie wirklich erreichbar. Das muss aber nicht so bleiben. Vor 2000 Jahren hat einer die Weiche gestellt. Der Mann aus Nazareth hat gesagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und nun verrät uns aber die Bibel, dass es keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten gibt, der ein reines Herz hat. Und deshalb hat Jesus höchstpersönlich, der Mann aus Nazareth, durch Kreuz und Auferstehung dafür gesorgt, dass ein Mensch in den Himmel kommen kann, dass er im ewigen Glück landen kann. Und wer sich auf Jesus einlässt, der kann nämlich dann die brutale Jagd nach vergänglichem Glück beenden. Er kann seinen Erfolg genießen, er kann seine Familie genießen, er kann auch sein Eigenheim genießen, aber er muss nicht schon nach dem nächsten Möchtegern-Glück Ausschau halten. Und dann kann es sogar dazu kommen, dass Menschen im tiefsten Leid Glück empfinden, weil sie zu Jesus gehören und weil sie aus der Bibel wissen, das Beste habe ich noch vor mir und das ist das Himmelreich. Und wenn ein Mensch, ein Christenmensch, diesen Schatz gefunden hat, das Himmelreich, will er es um nichts in der Welt wieder hergeben. Und viele, die sind auf diesen Schatz gestoßen, weil sie sich auf die Suche gemacht haben, die haben in den Weltreligionen gesucht, die haben diskutiert bei Rotwein bis in die Nacht über den Sinn des Lebens und dann sind sie auf diesen Schatz gestoßen. Andere, die haben ihn gefunden, obwohl sie nicht danach gesucht haben. Auch das gibt's. Die sind förmlich in den Glauben an Jesus Christus hineingestolpert. Das ist möglich. Die Bibel verrät uns das schon ziemlich weit vorn. Jesaja 65, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, sagt Gott. Also man kann sozusagen auch in den Glauben hineinstolpern, obwohl man gar nicht gesucht hat. Jesus hat ein Beispiel dafür gegeben, wie ein Mensch in den Glauben hineingestolpert ist. Er erzählt von einem Landwirt, der hat ein Stück Acker zu bearbeiten. Das hat er gepachtet. Jedenfalls gehört ihm das Land nicht, was er da gerade bearbeitet. Der Mann ist beim Pflügen, der Boden, der wird aufgerissen, der Pflug bleibt aber plötzlich an einer Stelle hängen, das ist kein Ding, das kommt ab und zu vor, er denkt, ein großer Stein, den gräbst du gleich aus, damit du beim nächsten Mal nicht wieder da hängen bleibst, aber er merkt, es ist kein Stein, es ist eine Kiste, da ist Gold drin, da sind Münzen und Schmuck drin, eine geballte Ladung von Geld und Gold, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat. So war das früher zu unsicheren Zeiten, zum Beispiel in Kriegen, da wurde das Vermögen vergraben und später wusste niemand mehr, wo der Schatz gelegen hat, aber der Eigentümer, der war verstorben. Und Jesus greift dieses Beispiel auf, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand. So erzählt er. Also nicht gesucht und doch gefunden. Als es unter den Pflug kracht, da stößt der Landarbeiter auf eine Sache, die in seinem Leben und Denken bisher überhaupt nicht vorgekommen ist. Er muss nur in die Tiefe graben und dann wird er seinen Augen kaum noch trauen. Auch wer Gott nicht auf dem Schirm hat, kann finden. Wer nichts zu erwarten hat, kann finden und es ist bis heute so geblieben. Manchmal ist es so, dass Gott einen Menschen erst festfahren lässt, um dieses Menschenkind dann weiterzuhelfen, um zu zeigen, es gibt etwas viel Besseres als das, was du bisher denken konntest. Ich denke da an den jungen Mann, der war schwarz geschminkt und auch schwarz gekleidet und seine lebensmüde Seele war auch schwarz. Im Okkultismus hatte er einen Ausweg gesucht aus seiner Verzweiflung und hat zu jemandem gesagt, wenn du mir hilfst, kriegst du meine Seele. Und das hat er dem Satan gesagt. Und ich sagte mir, als ich das hörte, es ist also möglich, dass ein junger Mensch, der eigentlich das Leben noch vor sich hat, dem Friedhof näher steht als dem Leben. Er hatte keine Hoffnung mehr, wollte sich aus dem Leben davon stehlen und genau in dieser Situation traf er auf eine alte Frau, die fürchtete sich nicht vor seiner Erscheinung, die wechselte nicht die Straßenseite wie alle anderen, die baute sich direkt vor dem jungen Mann auf und sagte, du siehst aus, als wolltest du dir heute dein Leben nehmen. Und der junge Mann antwortete kalt, genauso ist es, Oma, und ging an ihr vorbei. Die alte Frau redete aber wie ein Wasserfall auf ihn ein. Du bist noch so jung, du hast das Leben vor dir, das hat dir Gott geschenkt. Wir können doch reden. Der junge Mann ging weiter, er wollte zu dem Dealer, bei dem er sich die Chemie kaufen wollte, die ihm den Abgang etwas erleichterte. Aber der Dealer kam nicht zum Treffpunkt und völlig frustriert ging er dann zu dieser Adresse, die die alte Dame ihm noch zugeschoben hatte. Sie begrüßte ihn, nahm ihn mit rein, kochte Kaffee. Ihr Mann begrüßte ihn auch freundlich und während des Kaffeetrinkens kam wie durch Zufall der Pastor auch noch zu Besuch. Und bei diesem Kaffeetrinken und diesen Gesprächen, da stieß der junge Mann auf den Schatz und er vertraute Jesus Christus sein Leben an und wurde, wie wir es eben schon gehört hatten, positiv umgekrempelt, verändert. Ich habe ihn kennengelernt, ist inzwischen erwachsener Mann, lebensfroh, Familienvater, trägt übrigens immer noch schwarze Kleidung, sonntags, wenn er im Gottesdienst predigt auf der Kanzel. Er ist Pfarrer oben an der Ostsee. Der hat nichts anderes mehr im Sinn, als den Menschen zu sagen, ich lade dich ein, im Namen von Jesus diesen Schatz zu heben, das Himmelreich. Zurück zu der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Kann es sein, dass der Landwirt erschrocken war, als sein Pflug plötzlich festhing? Vielleicht hat er geschimpft, vielleicht hat er sogar geflucht. So wie man sich über die Schicksalsbrocken im Leben eben ärgert, an dem wir mit unserem Lebenspflug hängen bleiben. Wir sollten nicht einfach so über die Schicksalsbrocken drüber weggehen. Es könnte sein, dass ein schlimmes Schicksal uns zu etwas Besserem führen will. Bei manchen war es eine Krankheit, bei anderen war es das Gefängnis, bei wieder anderen ein Unfall oder auch eine Bewahrung im Unfall, wo sie plötzlich gemerkt haben, es gibt etwas Besseres. Der Mann darf aber hier bei der Geschichte, die Jesus erzählt, den Schatz nicht einfach mit nach Hause nehmen. Nach geltendem Recht gehört der Schatz dem Eigentümer des Ackers. Aber er war nicht der Eigentümer, er hat den Acker nur bearbeitet. Und da sagt er sich, das muss sich ändern. Er deckt die Kiste wieder zu, Erde drauf, das Feld wird fertig gemacht. Und ich denke mir so, während er noch die letzten Zeilen da bearbeitet, im Kopf rechnet er schon aus. Wie viel Kohle habe ich auf der hohen Kante? Wie viel Geld brauche ich noch, um den Acker zu kaufen? Der Bodenpreis ist ihm auch bekannt. Er verkauft alles, was er hat, sein Haus, sein Auto, sein Werkzeug, sein Computer, einfach alles. Ich lese nochmal, was Jesus erzählt. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Jetzt gehört ihm der Acker und damit gehört ihm auch der Schatz. Und dieser Schatz ist mehr wert, als er jemals in seinem Leben besessen hat. Und das heißt, wir sollen die Prioritäten ordnen. Manche, die wollen den Schatz haben, das Himmelreich, aber die anderen Sachen hier, die lieben sie mindestens genauso sehr. Sie schielen nach beiden Seiten. Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen aber keine halben. Wir dürfen unsere 7 Sachen, die wir hier angesammelt haben, nicht für wichtiger halten als das Himmelreich. Es geht hier nämlich nicht in erster Linie ums Verkaufen, sondern ums Erwerben bei dem, was Jesus erzählt. Das Himmelreich ist ein Fund, das ist klar, das bekommt man niemals durch eigene Bemühungen. Es fällt dir zu, mancher stolpert darüber, aber dennoch muss es erworben werden, indem du dein Leben, also alles, dafür einsetzt und hingibst. Also Jesus den ersten Zugriff auf alle Lebensbereiche übergibst. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wer stolpert, der muss dann nach dem Schatz auch graben. Zu Tage befördern. In der schönen St. Annenkirche gibt es in Annaberg Schnitzereien, wie das die Erzgebirger so an sich haben. Und es gibt auch Schnitzereien, da besonders an dem Geländer, wo die Treppe ist, zur Kanzel hoch. Und als ich meinen väterlichen Freund Gerhard Meyer, der Altbischof von Württemberg, mit seiner Frau da nach Annaberg in die Annkirche gefahren hatte, bekamen wir eine Führung, der Pfarrer hieß sogar Führer. Und wir standen dann vor dieser Treppe und mit diesem Geländer, mit der Schnitzerei und unten an der ersten Treppe, an der ersten Stufe, da war dargestellt, geschnitzt, ein Bergmann unter Tage bei der Arbeit, wie er nach dem Schatz gräbt. Und da sagte Gerhard Meyer, das ist die Situation von uns Menschen. Wir graben nach dem Schatz, wir fragen, woher komme ich, warum lebe ich, gibt es Gott? Und dann sagte er weiter, gut, dass wir die Antworten darauf in der Bibel finden. Die Menschen müssen nur in der Bibel danach graben. Also uns war es schnell klar, dass es der Job von dem Pfarrer ist, der sonntags da hochklettert und dass er an der ersten Stufe gewarnt wird, du sollst vorher graben in der Bibel, bevor du da hochgehst und die Predigt hältst. Aber uns war auch klar, das ist die Aufgabe aller Menschen, danach zu graben nach dem Schatz. Nun stell dir bitte vor, dieser Schatz ist vergraben im Acker deines Lebens und dein Leben hat, wie jeder Acker auch, verschiedene Territorien. Der Acker ist dein Leben und unterschiedliche Bereiche gibt es in unserem Leben und ein Territorium auf dem Acker unseres Lebens ist das Territorium des Leides. Und auch auf diesem Territorium stolpern manche und fangen an zu graben und finden den Schatz, das Himmelreich. Es gibt zum Beispiel die Frage nach dem Leid. Wir wissen genau, das Leid wird an vielen Stellen von uns Menschen verursacht. Dazu gehören Kriege in Familien, Kriege zwischen Völkern, Mobbing, Hass und Mord. Und dazu gehört auch Lügen, Missbrauch und Betrug. Aber, und das ist das, wo manche anfangen zu stolpern, es gibt auch Leid, das von uns Menschen offensichtlich nicht verursacht wurde. Und da zählen wir zum Beispiel dazu Erdbebenkatastrophen, wo Menschen zu Tode kommen, oder auch das Krebsleiden. Und da fragen manche, und ich sage, es ist eine berechtigte Frage, die sie stellen, sie sagen, Gott wird uns in der Bibel vorgestellt als allmächtig und er wird uns vorgestellt, dass er auch gut ist. Und sie sagen, das passt für mich nicht zusammen. Ihre Fragestellung geht dann so, wenn ein guter, allmächtiger Gott unschuldige Menschen leiden lässt oder es zumindest zulässt, dann ist Gott entweder nicht gut oder nicht allmächtig. Also nehmen wir ein kleines krebskrankes Kind, da sagen sie, guck dir dieses Kind an, wenn Gott gut ist, würde er das Kind ja heilen. Aber weil er es nicht tut, kann er nicht allmächtig sein. Und wenn sie es andersrum machen, sagen sie, wenn Gott allmächtig ist und er heilt das krebskranke Kind nicht, er könnte es aber, dann ist er nicht gut. Deshalb passt das für sie nicht zusammen. Wisst ihr, in meinem kurzen Leben habe ich auf diese Fragestellung von noch niemandem eine absolut befriedigende Antwort bekommen. Und manche, die argumentieren dann, und wenn wir da keine Antwort bekommen, gibt es keinen Gott. Aber vielleicht sollten wir auch die Frage mal anders stellen. Vielleicht sollte die Frage mal so gestellt werden, gibt es einen Hinweis auf einen Gott, dem wir trotz unlösbarer Fragen vertrauen können, unser Leben anvertrauen können? Und da wird uns in der Bibel vorgestellt. Er hat uns nirgendwo versprochen, dass alle offenen Fragen für uns geklärt werden. Ja, im Gegenteil, er hat zu denen gesagt, die am Himmelstor ankommen und zu ihm gehören, dass er die Tränen abwischen will. Das heißt, dass es im Leben Tränen gegeben hat und das heißt auch, dass es offene Fragen gegeben hat. Aber es sind die Menschen, die sich trotz der offenen Fragen an ihm festgehalten haben und gesagt haben, jawohl, ich folge dir, ich vertraue dir. Und die Antwort könnte nämlich dann so aussehen, gibt es einen Hinweis auf einen Gott, mit dem wir trotz unlösbarer Fragen vertrauen können? Die Antwort könnte so aussehen, der Kern des christlichen Glaubens ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und auferstanden. Und am Kreuz können wir die Liebe Gottes sehen, die am weitest ausgestreckte Hand Gottes bis ins tiefste Leid hinein. Gott ist eben nicht fern vom Leiden, sondern im Gegenteil, er ist den Menschen, die im Leid ihm vertrauen, besonders nah. Deshalb treffe ich auch eine ganze Menge Menschen, die tief durchs Leid gegangen sind und sagen, dort hat er mich getragen, das ist keine Einbildung und ich vertraue auf den Schatz, das Himmelreich, wo es hingeht, wo es kein Leid mehr gibt. Und so finden manche auf dem Territorium des Leides, auf diesem Acker zum Glauben an Jesus Christus und sie heben den Schatz. Nun gibt es noch ein anderes Territorium, das ist das Territorium des Materialismus. Dafür steht für mich eine wunderbare Erzählung von Tolstoi, die heißt, wie viel Erde braucht der Mensch? Da geht es um einen Bauern, der heißt Pachom, und der kauft ein Stück Land und wird Gutsbesitzer, ist stolz und glücklich, aber die Gier, die weckt in ihm, dass er noch mehr Land braucht. Deshalb zieht er immer weiter nach Osten und kauft immer größeres Land. Und eines Tages, da kommt er zu den Baschkiren, und da wusste er, dass es dort billiges Steppenland zu kaufen gibt. Und Pachom reist mit seinem Knecht zu den Steppenbewohnern, wird freundlich aufgenommen und er darf so viel Land kaufen, wie er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu Fuß umrunden kann. Und bei der Bemessung seines zukünftigen Besitzes überschätzt er aber seine Kräfte. Er bricht vor Erschöpfung tot zusammen, nachdem er ein sehr großes Stück Land umschritten hatte, weil er zuletzt bei der sinkenden Sonne dann gerannt war. Und da brach er zusammen. Und am Schluss steht in der Erzählung von Tolstoi, der Knecht nahm die Hacke, grub Pachom ein Grab, genauso lang wie das Stück Erde, das er mit seinem Körper von den Füßen bis zum Kopf bedeckte, 6 Ellen und scharrte ihn ein. Wie viel Erde braucht der Mensch? Erde steht natürlich hier nicht nur für Landbesitz, sondern auch für materiellen Besitz überhaupt. Auf diesem Acker, da stolpern aber auch manche nicht nur in den Tod, sondern auch ins Himmelreich. Es gibt auch Leute auf dem Acker des Wohlstands, die zum Nachdenken kommen und fragen, ist das wirklich alles, wenn ich so wohlhabend bin und mir materiell alle Dinge erfüllen kann, alle Wünsche? Worauf zieht mein Leben ab? Habe ich denn eigentlich schon ein Thema gefunden, für das ich leben kann? Und manche fragen dann auch die gibt's: Warum erlebe ich so viel Gutes? Warum erlebe ich so viel Gutes? Denn wenn ich in die Welt schaue, ist das nicht der Normalfall, dass ich so viel Gutes erlebe. Und am Schluss bleibt für Sie die Frage, was wird mit mir, wenn ich sterbe? Mein irdisches Glück, mein ganzer Wohlstand reicht nur bis zum Friedhofstor. Und was ist, wenn dann doch noch was kommt? Der Erfolg nützt mir doch dann nichts mehr, wenn ich hier den Abgang gemacht habe. Natürlich ist das alles noch weit weg, aber es ist todsicher. Und beim Nachdenken über solche Fragen und ähnliche gibt es etwas Besseres, etwas Tieferes, stolpern auch manche auf dem Acker des Wohlstandes und heben den Schatz, das Himmelreich. Und dann gehen manche über den Acker des Verstandes und fangen dort an zu stolpern. Der Mathematikprofessor John Lennox aus Oxford hat in seiner Studentenzeit dazu ein Schlüsselerlebnis gehabt. In Cambridge hatte er ein Gespräch mit einem Professor und dieser Professor war sogar Nobelpreisträger. Der Professor warnte ihn, Sie müssen Ihren kindlichen Glauben an Gott aufgeben, wenn Sie eine wissenschaftliche Karriere einschlagen wollen. Und John Lennox antwortete damals als Student mit einer Gegenfrage, was können Sie mir denn Besseres anbieten als das, was ich im Glauben habe? Und da konnte der Nobelpreisträger keine Antwort geben. Als ich das hörte, musste ich an eine Stelle der Bibel denken. Dort fragt Jesus, nachdem viele von ihm weggegangen waren, er fragt seine engsten Freunde, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sonst sollen wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Das ist der Schatz, das ewige Leben. Nirgendwo gibt es das ewige Leben außer bei Jesus und deshalb konnte der Professor damals dem John Lennox kein Angebot, kein besseres Angebot machen. Wisst ihr, Freunde, ich finde es geradezu putzig, wenn ein Intellektueller sich hinstellt und sagt, dass er sein Denken mit einem Schöpfergott nicht vereinbaren könne. Das Ergebnis seiner Denkanstrengung sei, dass er Atheist ist. Sein Bekenntnis, sein Glaubensbekenntnis ist demzufolge, alles ist durch Zufall entstanden. Mal angenommen, ich vermute mal, dass 2-3 Christen heute Abend hier sind, für Christen ist das nur schwer vorstellbar, mal angenommen, es gäbe keinen Gott, der das Universum erschaffen hat, der uns Menschen geschaffen hat, angenommen, es wäre alles im Labor des Zufalls entstanden. Wenn das so wäre, gäbe es auch keinen Gott, der das menschliche Gehirn kreiert hätte. Aber dieser Mann hat doch gesagt, dass er sein Denken mit einem Schöpfergott nicht vereinbaren kann. Das heißt aber, dass in seinem Denken alles durch Zufall entstanden sein muss. Diese komplizierte Denkfabrik, mit der wir so viele Dinge ersinnen können, würde sich einfach nur rein zufällig für physikalische oder chemische Vorgänge miteinander verabreden. Und das zufällige Nebenprodukt wäre Denken, wenn alle Ideen, alle Erfindungen und Gedanken in meinen grauen Zellen zufällig entstanden sind, warum soll ich denn dann meinem Denken vertrauen? Warum soll ich dann an das Ergebnis eines Zufallslabors vertrauen, weder meinem noch dem von anderen Menschen? Das wäre doch ungefähr so, als wenn ich einen Eimer mit Farbe hier umschütte und es entsteht automatisch hier auf eurem Fußboden der Stadtplan von Siegen. Wenn ich aber meinem eigenen Denken nicht über den Weg trauen kann, ist es mir auch nicht möglich, den Argumenten anderer Denkfabriken zu vertrauen, vor allem derjenigen, die Gott leugnen und sagen, ist alles auch in meiner Birne durch Zufall entstanden. Schnell wird klar, unser Denken ist absolut ungeeignet, um zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Ich bin persönlich unendlich dankbar, dass mein Leben in der Werkstatt des Schöpfers kreiert wurde, und er durch den Heiligen Geist mein Denken immer wieder verwandelt. Und ich den Schatz bereits in meiner Jugend heben durfte, obwohl mein Stiefvater SED-Genosse, Kommunist war. Das war möglich. Und so finden manche auf dem Territorium des Denkens, des Verstandes zum Glauben an Jesus Christus. Nun gibt es ein Territorium, das macht vielen sehr viel Mühe. Das ist das Territorium der Vergangenheit in deinem Leben. Und ich muss daran denken, da werde ich daran erinnert, ich habe einmal im Jahr in Israel beruflich zu tun, wenn man unten am Toten Meer steht, da gibt es einen Felsen, der sieht aus wie eine Frau. Und diesem Felsen hat man auch gleich einen Namen verpasst, Lots Weib, Lots Frau. Also hat nichts mit mir zu tun, nicht Lutz, sondern Lot, ist der aus der Bibel. Sodom und Gomorra wurden zerstört und Lot und seine Frau hatten die Möglichkeit der Rettung und die Möglichkeit hieß rausgehen aus der Stadt und nicht zurückschauen. Und was machte die Frau? Sie schaute zurück und erstarrte zur Salzsäule. Und als Erinnerung hat man den Felsen dort genannt Lots Frau. Und da muss ich an diese Menschen denken, die auf diesem Territorium der Vergangenheit unterwegs sind und genau es so machen wie die Frau von Lot. Sie schauen zurück auf die negativen Dinge in ihrem Leben, da wo sie selber versagt haben, wo sie an anderen schuldig wurden, wo andere an ihnen schuldig wurden. Sie lassen sich irgendwann von diesen negativen Dingen der Vergangenheit bestimmen und manche erstarren dabei. Und manche werden sogar fast lebensunfähig und brauchen professionelle Hilfe. Wisst ihr, Ich bin so dankbar, dass sich da einer mitten in den Weg gestellt hat und er hat sogar ein Beispiel von der Landwirtschaft verwendet, Jesus. Und er hat gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und nach hinten sieht, der ist nicht für das Reich Gottes zu gebrauchen. Also schau nicht zurück, sondern schau nach vorn. Und warum kann er sowas sagen? Weil er am Kreuz die Vergangenheit bereinigt hat, wenn du sie ihm überlässt. Am Kreuz gibt es Vergebung. Am Kreuz gibt es Neuanfang. Und das will Jesus schenken. Das ist das Angebot für alle. Gott will alle. Und warum sagt er nicht nur, du brauchst nicht nach zurückschauen, sondern schau auch nach vorn, weil er deine Zukunft kennt, weil er dich führen und leiten will. Vergangenheit und Zukunft liegen in seiner Hand und auf dem Territorium der Vergangenheit finden dann manche den Schatz, weil sie endlich den Mut dazu haben, die Vergangenheit bei Jesus abzulegen und bei ihm ruhen zu lassen. Und sagen, Jesus, wenn mein Leben dir gehört, dann ist auch meine Vergangenheit deine Chefsache. Und sie fangen an, den Schatz zu heben. Und dann gibt es noch ein Territorium, das können wir heute Abend nicht einfach so beiseite schieben. Da müssen wir auch noch drüber gehen, auf diesem Acker. Das ist das Territorium der Kirche. Weißt du, es ist schade, aber es ist so, es ist möglich, dass ein Mensch über den Acker der Kirche geht und diesen Schatz nicht bemerkt. Das ist möglich. Viele nehmen Anstoß, da gibt es Enttäuschungen, da gibt es schlimme Erfahrungen, zum Beispiel mit kirchlichen Mitarbeitern. Man gibt ja, vielleicht kennt ihr den Spruch bei euch ja auch, der Pfarrer ist entweder der Fels in der Brandung oder der Stein des Anstoßes. Es gibt natürlich noch vieles dazwischen, aber es gibt eine ganze Reihe Menschenkinder, die haben auf dem Acker der Kirche mit dem Stein des Anstoßes Bekanntschaft gemacht. Ich will es gleich mal sagen, sexueller Missbrauch ist nicht nur ein Problem der römisch-katholischen Kirche, wo manche schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das gibt es genauso in der evangelischen Kirche, das gibt es genauso in Freikirchen und in Gemeinschaften. Aber wenn heute jemand dabei ist, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, möchte ich dir sagen, lass dich bitteschön nicht vom Bodenpersonal abschrecken. Viele, die schauen das Bodenpersonal an, decken Dinge, die ihnen nicht gefallen und sagen, wenn solche Leute in die Kirche gehen, dann gehe ich da nicht hin. Ohne sich einen ersten Eindruck von Jesus zu verschaffen, sind sie mit Jesus schon fertig. Sie haben noch nie die Bibel gelesen, sie haben noch kein Gebet zum Himmel geschickt, sie haben noch keinen Gottesdienst besucht, aber sie wissen ganz genau, dass der Chef der Christenheit eine gescheiterte Existenz ist. Sie leben in puncto Himmelreich nur aus zweiter Hand. Sie lassen sich vom Bodenpersonal abschrecken. Und dennoch finden manche unter dem Acker der Kirche den Schatz, weil sie sich nicht abschrecken lassen, weil sie sagen, ich will tiefer graben und sie können den Schatz heben. Ich finde es so tragisch, die Ablehnung, die verleitet viele Menschen dazu, dass sie gar nicht erst beginnen zu graben. Sie stolpern zwar, aber sie graben nicht. Beim Thema Schatz sind die ablehnenden Begründungen unerschöpflich und sie ziehen sich durch die gesamten Jahreszeiten des Lebens hindurch. Wenn auf dem Acker Frühling ist, da sagen die jungen Leute, ich habe keine Zeit, der Acker muss bestellt werden, ich muss zur Schule, ich habe eine Ausbildung, ich habe Studium. Das sagt man mit 14, ich bin zu jung. Mit 18, ich bin mit dem Studium so sehr beschäftigt, da kann ich nicht an Gott denken. Und dann wird im Frühling des Lebens der Schatz nicht gehoben. Und sie lassen sich so viel entgehen. Beim ersten Klassentreffen musste ich daran denken, dass ich sehr dankbar bin, dass ich bereits als junger Mensch mit knapp 15 Jahren Christ geworden war. Und ich habe gemerkt, vor wie vielen Umwegen schon alleine die Gebote mich bewahrt haben. Weil die nämlich dann plötzlich für mich zur Richtschnur geworden waren. Und dann kommt der Sommer auf dem Acker des Lebens. Da muss man Geld verdienen, heiraten, Familie gründen, Haus bauen. In Württemberg habe ich gelernt, ist es andersrum, müssen erst Haus bauen, dann heiraten. Da sagt man mit 24 zu frisch verheiratet, um an Gott zu denken. Mit 30 die Kinder nerven, du müsstest wissen, wie die Kinder nerven, da kann ich nicht an Gott denken. Mit 35, ich habe zu viel Arbeit, um an Gott zu denken, dann wird auch im Sommer der Schatz nicht gehoben auf dem Acker. Dann kommt der Herbst, die Kinder sind aus dem Haus, da werden Reisen unternommen, Leben genießen, Enkel verwöhnen oder verziehen, wie man es nimmt. Da sagt man, mit 50 habe zu viel Sorgen, um an Gott zu denken. Und mit 60 sagt man schon, ich bin zu müde, um an Gott zu denken. Und dann wird auch im Herbst der Schatz nicht gehoben. Und das wäre das für eine Chance auch im Herbst, dass man weiß, ich weiß, wo ich mich festhalten kann, wo ich Trost und Halt bekomme. Dann kommt der Winter auf den Lebensacker. Da werden die Krankheiten behandelt, hoffentlich auch das Testament geschrieben, damit man wirklich was vererbt und nicht Krieg in der Familie vererbt. Auch das gibt es leider. Dann wird auf den Tod gewartet. Dann sagt man, die Kraft fehlt, um an Gott zu denken. Es ist zu spät, um an Gott zu denken. Das kann man dann manchmal hören. Und dann wird auch im Winter auf dem Lebensacker der Schatz nicht gehoben. Aber wie gut ist es doch, egal in welcher Jahreszeit man sich befindet, wenn ein Menschenkind anfängt, nach dem Schatz zu graben. Als der Mann hier den Schatz gefunden hat, war alles in seinem Leben verwandelt. Er sieht die ganze Welt mit anderen Augen, nachdem er den Schatz hatte. So ist das zum Beispiel auch mit jemandem, der frisch verliebt ist, wenn er seinen Schatz gefunden hat. Guck dir mal einen jungen Mann an, der sich frisch verliebt hat, der entwickelt nicht nur plötzlich ein Verhältnis zu Kamm und Seife, der ordnet jetzt seine Prioritäten und zwar absolut neu. Bisher war er mit Freunden abhängen, beim Fußball, am Autoschrauben, ein Bierchen trinken, das war seine Priorität Nummer eins. Und nun stelle man sich vor, der Typ geht jetzt plötzlich in die Oper, weil sein Schatz gerne in die Oper geht. Völlig neue Prioritäten werden gesetzt. Das, was früher die Nummer eins war, rückt nach hinten. Und darum geht es hier Jesus, wenn er solche Geschichten erzählt. Wir sollen unsere Prioritäten ordnen. Er sagt nicht, dass du das Leben nicht mehr genießen sollst. Nein, du sollst die Prioritäten ordnen. Unsere sieben Sachen sollen nicht wichtiger sein als das Himmelreich. Und wer dann diesen Schatz hat, der bekommt ruhige Augen, einen langen Atem und Hoffnung in allem, was uns täglich die Hoffnung rauben will. Das ist das Beste, was noch kommt, was auf uns zukommt, egal was wir vorher alles noch erleben. Wisst ihr, Freunde, ich weiß, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen stolpern, die einen suchen, die anderen, die stolpern in den Glauben hinein. Es gibt Menschen, die diskutieren bis in die Nacht. Es gibt Menschen, die haben ein Erlebnis. Aber ich kann dir alle diese Gruppen, diese Zeugnisse, wie man so schön sagt, in zwei Gruppen einteilen. Das sind die einen, die sind chirurgisch zum Glauben gekommen, da hat es einen Einschnitt gegeben in ihrem Leben und sie sagen, das ist es, ich möchte das Himmelreich. Dann gibt es die anderen, sie sind therapeutisch zum Glauben gekommen, in kleinen Schritten, die haben sich immer mehr Jesus genähert. Aber alles zusammengenommen ist bei allen eins gleich, egal wie jemand sich Jesus genähert hat, jeder hat irgendwann ein Gebet zum Himmel geschickt. Und hat gesagt, jawohl, Jesus, hier hast du mein Leben, du bekommst die Führungsposition, den ersten Zugriff auf alle Lebensbereiche, du bist die Priorität Nummer eins. Und jetzt bin ich gespannt, was du aus meinem Leben machst. Kreuz und Auferstehung nehme ich für mich an, kläre den Acker der Vergangenheit und führe mich in die Zukunft. Das kann man im Herzen beten, auf dem Nachhauseweg. Man kann sich einen Christen seines Vertrauens suchen, mit dem man gemeinsam betet. Aber wichtig ist, dass man an diesen Punkt kommt und es Jesus sagt, weil er tritt bei niemandem die Tür ein. Und wenn heute Abend jemand dabei ist, der sagt, das möchte ich so gerne. Ich möchte jetzt diesen Schatz heben. Ich möchte es Jesus sagen. Dann gebe ich dir jetzt eine Hilfestellung. Ich formuliere ein Gebet, spreche das laut und du kannst das in deinem Herzen an dem Platz, wo du sitzt, zum eigenen Gebet machen. Aber ich bitte dich, dass wir eine Vereinbarung treffen, nämlich die, dass du hinterher nach der Veranstaltung, während die anderen ins Café gehen, nochmal kurz hier bleibst. Wir haben ein Heft mit dabei, da steht das Gebet nochmal drin. Wollen wir dir gern schenken. Es sind noch ein paar Leute hier, wir haben auch Zeit für ein Gespräch. Und wenn du Fragen hast, dafür haben wir auch Zeit. Aber wichtig ist jetzt, dass das erstmal zwischen dir und dem Schöpfer geklärt ist. Gehörst du zu ihm? Ist Jesus die Priorität Nummer eins? Und wenn nicht, dann ist das genau dein Gebet, was ich dir jetzt im Namen von Jesus anbiete, dass du ihm nachfolgst und ihm sagst, Jesus, du bist jetzt die Führungsposition, bekommst du. Und dann treffen wir uns nochmal hier vorne, dann kann man das Gebet, dieses Heft noch mitnehmen. Ich habe noch ein paar Punkte reingeschrieben, wie es weitergeht, aber darüber kann man dann reden. Also deshalb jetzt im Namen von Jesus die Einladung, Vertrau dein Leben ihm an und sag ihm, hier bin ich. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.